Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer in unserem Format Naturmedizin. Heute möchte ich mit Ihnen das Thema Corona-Schutzmaske diskutieren, mit besprechen und mal anschauen, wie Sinnhaftigkeit ist denn diese Corona-Maske auch wirklich? Und dazu habe ich einen Gast eingeladen und diesen Gast, ich muss da jetzt auf meine Notizen schauen, sein Lebenslauf ist 15 Seiten, ich weiß nicht, wo anfangen und wo aufhören. Es ist der Thomas Schabesting. Danke herzlich. Er ist Doktor der Neurowissenschaft. Er ist Professor in Amerika. Er ist Hochschuldozent in Frankfurt, in Mainz, am Goethe-Institut, in Basel, in Bern, in Budapest. Er ist ein Fachmann, ein Experte in unglaublich vielen Bereichen. Und es ist mir eine große Ehre. Und ich bin auch sehr dankbar, dass du heute extra zu uns gekommen bist. Ganz herzlich willkommen.
Alexander, ich bedanke mich ganz herzlich. Ich bin auch gespannt, was rauskommt heute.
Ja, ich auch.
Fangen wir damit an, ja?
Ja, ich würde sagen, wir machen ein kleines Experiment, du schnappst Luft, ziehst dann die Schutzmaske an, die wir alle auch immer wieder tragen sollten, speziell wenn wir im öffentlichen Verkehr sind oder in Deutschland. Und wir atmen aus und so. Was wir jetzt gesehen haben, ist, der ganze Rauch, den du eingeatmet hattest, ist wieder rausgekommen durch die Schutzmaske.
Das ist richtig.
Gut. Jetzt müssen wir das mal ins Verhältnis setzen, was wir jetzt hier gerade gesehen haben.
Ich habe gezeigt, mit Hilfe vom pulmonalen Inhalator einfach Luft und gewisse vaporisierte Gasmolekülen aus essentiellen Öle durch meinen Atmungstrakt, durch meinen oberen und mittleren und unteren Atmungstrakt in die Lunge zu bringen bis zu Alveolen.
Ja.
Diese Gasmolekülen werden teils resorbiert und in die Blutbahn gelangt und die Reste wurden ausgeatmet. Und diese Moleküle haben eine gewisse Größe. Bei diesen Stufe, das ist hier rot, das ist so circa 3,8 Volt Spannung und die Vaporisation erzielt die Moleküle aus essentiellen Ölen circa 0,5 bis 3 Mikrometer. Also die Molekulargröße von ausgeatmeter Luft- und Gasmolekülen waren ca. 0,5 bis 3 Mikrometer groß.
Und wie groß ist denn ein Virus?
Ist ein Virus ca. 50 bis 120 Nanometer. Also zwischen Nanometer, seine Einheit, und Mikrometer haben wir 3 Null. Das heißt, ein Mikrometer ist 1 auf minus 6. Also hoch, 1 hoch auf, also 10 hoch minus 6 Meter, das ist ein Mikrometer. Ein Nanometer ist 10 hoch auf minus 9.
Das heißt,
wir haben 3 Null eigentlich praktisch, dass die Viren einfach so circa 50 bis 100 Mal kleiner als diese Gasmoleküle.
Das heißt also, auf gut Deutsch, dieses Experiment hat uns gezeigt, dass wenn dieser Rauch rauskommt, kommt auch hier der Virus rein.
Und raus.
Und raus.
Locker. Ja, wenn, ja, genau. Also wenn rein arithmetisch denken, ja. Das heißt, das ist eigentlich durchlässig. Also die Permeabilität ist hier eigentlich kaum.
Also was?
Beziehungsweise Permeabilitätsisolation gibt es nicht. Also das ist permeabel. Permeabel heißt durchlässig. Also wir haben eine Gerüstgröße und Lückengröße und das ist wesentlich größer als die Größe der Viren. Das ist eine Tatsache.
Also sich zu schützen über diese Maske ist nur dann eine wichtige Sache, wenn wir eigentlich von Molekülen ausgehen, die von wir uns verlassen, durchs Niesen, also durch Wassertropfen.
Genau.
Das verhindern wir mit der Schutzmaske.
Also sicherlich ein bisschen, ja, aber das wurde leider wissenschaftlich nie belegt, wie wie weit oder wie groß ist dieser Schutzmechanismus? Ich denke, diese Masken sind durchlässig. Gibt's unterschiedliche Versionen von Masken, die natürlich unterschiedliche Lückendiameter haben oder Marschendiameter haben, aber trotzdem, die Viren sind wesentlich kleiner. Das kann man sich so vorstellen, wenn wir ein Basketball spielen mit einem Ping-Pong-Ball spielen würden.
Also traurig, wenn ich sehe, was da für Reaktionen in Europa vor sich geht, bei Demonstrationen, wo Leute sind, auch ohne Maske, wie sie auch wirklich gewaltsam abgeführt werden, in Haft gesteckt werden und das eigentlich alles, weil es eigentlich nichts bringt, oder?
Ja, also ich kann das und will ich auch nicht kommentieren, welcher Widerstand existiert gerade. Ich kann nur biomedizinisch denken und sagen, wir beschäftigen uns mit den Tatsachen. Und wenn die Tatsache zeigt, das ist so, dann dürfen wir nichts anderes sagen. Das ist einfach eine fachliche Ehrlichkeit und das gehört zu Moral unseres Jobs, sozusagen.
Ich habe noch auf der anderen Seite schon oft gelesen, dass Leute, die mit Schutzmaske rumlaufen, auch so ein bisschen zu Schwindelgefühl kommen, dass sie irgendwie die Sauerstoffversorgung nicht mehr die gleiche ist, die sie haben. Hast du da dazu auch irgendwelche Erkenntnisse?
Ja, also auf jeden Fall das ist schwierig, weil mittlerweile diejenigen, die in einer Geburtsstation sind und möchten irgendwie ein Kind auf die Welt bringen und sie sind verpflichtet, auch Maske zu tragen, das ist natürlich kontraproduktiv. Und verschlechtert auch dieser ganze Prozedere mit Geburtsakt. Also das ist sogar medizinisch bedrohlich und gefährlich. Oder diejenigen, die bei einer Schwüle Luft oder bei einer Hitzewelle zum Beispiel solche Maske tragen müssen, dann natürlich verschlechtert das dieser Atmungsvorgang und das kann auch zu gesundheitlichen Problemen führen, auf jeden Fall. Wenn wir nehmen zum Beispiel 40 Grad Celsius. Und auch ja, so rein mikrobiologisch zu sehen, die Mikroben vermehren sich bei einem Bouillon zum Beispiel, wie ein Agar-Agar-Gel, die Bakterien. Und für die Viren ist auch ein optimales Klima, wenn wir diese innere Seite der Maske ein bisschen befeuchten mit Hilfe von ausgeatmeten Luft. Also wir atmen nicht nur Sauerstoff oder CO2 aus, sondern auch Wassertropfen und Feuchtigkeit. Und diese Feuchtigkeit ist einfach ein ideales Klima für die Vermehrung von Viren. Also wenn die Viren einfach rauskommen aus dem Mund, irgendwie, sage ich mal, 60 Zentimeter raus beim Pusten, und dann werden sie innerhalb von ein paar Sekunden sterben wegen Temperaturschwankungen oder wegen Trockenheit. Also die Viren bevorzugen diese feuchte Klima. Deswegen ist das einfach auf jeden Fall bedenklich, diese Maske zu tragen.
Ich wundere mich nur, wie viele Menschen heute gezwungen werden, diese Maske zu tragen. Und ich sehe jetzt gerade, dass ein bisschen das Fundament der Sinnhaftigkeit hier stark in Frage gestellt wird.
Ja, ich kann nur meine Meinung äußern. Also die Menschen sind loyal, die Menschen sind gutmütig und gutartig und halten die Regeln. Ich halte das auch ansonsten. Und das gehört zu gesellschaftlicher Integration und ist eine Verantwortung in der Zivilisation, Regeln zu halten. Mhm. Aber es ist etwas anderes als Medizin oder biomedizinische Aspekte, was wir gerade angedeutet haben.
Ich habe jetzt gerade gesehen, dass die Regie auch eine Frage hat an dieser Stelle. Ja, bitte, Regie.
Ist das auch unterschiedlich von Maske zu Maske oder betrifft das jede Maske? Weil es gibt ja ganz viele unterschiedliche, auch welche mit Filter.
Ja, klar. Also das ist wie ein Staubsauger. welche Staubsauger sind sicher? Also die Staubsauger können wie eine Staubmühle funktionieren. Und das ist hier ähnlich so. Also Filtration, also die besten Masken haben ein Mikrometer Größe Maschen. Diameter sozusagen. Mhm. Und die Viren sind halt eben kleiner, wesentlich kleiner. Mhm. Also die FFT3-Masken, die besten sind, oder die Gasmaske, die in den
Militär.
Ersten Militär ja, angewendet wurden, also die sind auch anders funktionieren, aber ist egal, was zählt, diese Maschendiameter, mhm. also die Lücken. Mhm. Ja, aber gut. Aber.
Und dieses Experiment am Anfang, ich muss es gerade nochmals ein bisschen verarbeiten, eigener ist alles, was du da rausgelassen hast, zeigt ganz klar, das geht alles raus, es kommt alles rein. Also es ist eigentlich nichts.
Ja, ich habe nur einfach auch ein bisschen inszeniert oder gezeigt, dass Luftmolekülen, Gasmolekülen können einfach ohne Anstand hin und her durchziehen.
Also du trägst sie jetzt eigentlich auch dann, wenn du musst und sonst nicht?
Ja, ja klar. Mhm. Also ich halte die Vorschriften, klar, aber ansonsten nicht.
Mhm. Können wir noch ein bisschen über das Thema Corona noch reden, wo im Moment doch sehr viele Leute zu Hause sind, auch in Angst und Schrecken. Wenn man Statistiken anschaut, 85% aller Bewohner hier jetzt in der Schweiz finden alle die Schritte, die gemacht wurden, super gut, aber trotzdem sind sie auch in Angst und Schrecken. Und jetzt möchte ich einfach klären, dich als erfahrener Mediziner, als erfahrener Dozent und als Forscher von so vielen Gruppierungen, wo du schon mitgemacht hast, einmal fragen, was ist deine Meinung gewesen in dieser Phase? Warst du auch in Angst und Schrecken?
Also ich bin gar kein Fachmann. Mhm. Weder in Politikwissenschaft noch in der Virologie oder Mikrobiologie. Ich kann nur einfach wie ein bescheidener Arzt denken, und das ist immer evidence-based-mäßig, empirisch. Ich habe gar kein Panik sozusagen. Also die Viren leben auch hier. Wahrscheinlich wurde nicht aus China irgendwie als Tourist hierher gesiedelt, sondern die Viren waren auch da. Die Viren und Bakterien und die Mikroben, die Pilzen, die Mikroorganismen haben auch eigenen Evolutionsplan. Wir leben zusammen auf dieser Welt. Sie haben eine eigene Zivilisation. Wir kennen das kaum. Wir sind gleichgestellt. Wir haben gleiche Naturgesetze. Wir funktionieren alle quantumbiologisch sozusagen. Und ich denke, wenn ich ein Virusträger bin, das ist ähnlich wie ein Hundehalter. Also nicht gefährlicher und nicht schlimmer.
Und trotzdem haben wir enorm auf die Bremse gedrückt und Vorsichtsmaßnahmen getroffen, die seinesgleichen sucht, wie es noch nie gegeben hat. Ich habe immer so ein bisschen das persönliche Gefühl, dass ich nicht alles weiß, dass es wichtige Faktoren gegeben hat, die zu diesem Entscheid geführt hat, die mir unbekannt sind. Weil sonst, wenn ich es nur mit normalen Influenzas anschaue, die ja auch schlimm sind, und jedes Jahr viele, viele Menschen sterben wegen der Grippe, dann sehe ich eigentlich da Statistik keine Unterschiede. Aber
ja, natürlich, die unterschiedlichen Situationen sind und bleiben immer unterschiedlich. Wenn wir zum Beispiel diese Corona-Krise mit spanischer Grippe vergleichen, damals war andere Zeiten, andere Situationen, Weltkrieg, Ernährung war anders, Tuberkulose war Hochtouren, keine Ahnung. Wir hatten damals gar keine solche Ernährungskonzepte, Immunsystem war anders. Penicillin war noch nicht vorhanden. Das kann man nicht so einfach vergleichen. Das ist total inkompetent, wenn ein Fachmann sagt, spanische Grippe versus Corona-Krise. Das ist einfach, denke ich, relativ schludrian. Mhm. Aber wie gesagt, wir können weiter darüber reden, aber ich kann nur meine persönliche Meinung äußern. Und wie gesagt, ich bin nicht Fachmann, und ist mittlerweile für mich ist nebensächlich, also diese Corona Virus. Mhm. Das kommt und geht. Mhm. Diese panischen Reaktionen kommen immer und dann gehen. Ich bin mir sicher auch, dass irgendwie eliminiert wird.
Du glaubst, in ein paar Monaten werden wir nicht mehr über dieses Thema reden?
Weiß ich nicht. Weiß ich nicht.
Du hast mir heute noch, wo wir oben uns noch zusammengesessen sind, noch gesagt, die verschiedenen Situationen von Ländern, die darauf reagiert haben. Du hast speziell auch immer wieder die Schweiz herausgestrichen, wie großartig sie eigentlich im Weltgeschehen hier agiert hat. Du hast das gut verglichen, du schaust das immer mit Ungarn auch an. Ungarn war ja auch rigoros, Deutschland rigoros. Schweiz hat doch sehr viel Selbstverantwortung auch noch im Volk übertragen. Bitte, es ist empfohlen, zu Hause zu bleiben, aber es ist nicht so ein dogmatisches Muss. Wie hast du das so erlebt?
Also, Schweiz ist für mich ein Wunderland. Und ich kann nicht ohne Emotion von diesem Land reden. Ich finde, dieser Land und dieser Staat ist einfach großartig und naturbelassen sozusagen, immer noch. Und die Leute ticken wie die Natur. Die Leute hier sind synchronisiert mit der Natur, einigermaßen besser als die anderen Menschen, andere in den anderen Ländern wahrscheinlich. Also ich habe das so wahrgenommen. Und ja, also die Verantwortung, das ist auch eine Frage, wie kann man das richtig verstehen und wahrnehmen? Ich bin auch hier gar kein Experte.
Oh, naja, ich meine, du hast das jetzt 1:1 erlebt auch, oder? Und du siehst ganz die Welt mit anderen Dingen. Du sagst, diese Naturverbundenheit von uns Schweizern ist mehr als überall an anderen Orten, die du gesehen hast. Du hast mir es oben ein bisschen besser erklärt, was du auch darunter meinst über diese Naturverbundenheit. Kannst du da noch ein bisschen mehr ins Detail gehen?
Was für mich Natur bedeutet, oder?
Ja, diese Synchronizität zwischen Mensch und Umwelt.
Ja, genau. Also es ging jetzt um den Begriff Krankheit. Also Krankheit ist auch ein Wort, was zu Zivilisation gehört. Also Krankheit ist wie ein Ding an sich, aber Krankheit existiert nur dann, wenn wir über die Zivilisation reden und denken. Mhm. Ansonsten, Krankheit ist nicht so wichtig. Wie Geburt und Tod auch nicht so wichtig, zum Beispiel im Wald oder im Ozean. Das ist nicht so wichtig. Also das ist nur wichtig bei uns. Und ich kenne gar keine solche Ärztegruppe im Wald, zum Beispiel ein Reharzt oder ein Hirscharzt oder ein Lebewesen, langsam irgendwie ein Phonendoskop um den Hals hat und sieht wie ein Reh aus und dann geht zu den anderen Rehs und versucht zu untersuchen und zu erzählen und zu heilen. Das gibt's nicht. Nein. Also in diesem Sinne, also Krankheit ist nur dann vorhanden, wenn ein Lebewesen nicht mit der direkten Umgebung, mit der unmittelbaren Umwelt klarkommt. Also wenn diese Asymmetrie bzw. diese Dysharmonie zwischen Umwelt, sage ich nochmal, unmittelbare Umwelt und innere, physiologische, mentale, somatische Ich nicht übereinstimmt. Wenn diese Übereinstimmung nicht vorhanden, wenn Umwelt und Mensch dysharmonisch ist, dann entsteht eine Synchronisationsproblematik und das nennen wir Krankheit. Mhm. Alles andere ist einfach wurscht, weil es irgendwie, es kann man natürlich definieren anders, aber ich definiere eher so, weil wir gehören auch zur Natur.
Ja klar, jetzt sagst du, die Schweiz ist naturverbundener und wenn ich jetzt genau diesen Ausspruch nehme und vergleiche mit unserer Krankheitsindustrie und unseren vielen Zivilisationskrankheiten, da stehen wir Schweizer aber auch nicht viel besser da.
Ja, das ist richtig, aber die Möglichkeit besteht. Und natürlich gibt es in allen Ländern solche Gruppe der Leute, die halt eben querdenken sind oder anders denken oder alternativ denken. In der Schweiz ist einfach für mich eine Führungsposition ist. Also die Leute hier, die alternativ denken, dann denken richtig, hundertprozentig alternativ. Und das ist für mich ein Vorbild.
Ja, ich glaube, ich weiß, was du schon meinst. Wir haben heute wirklich noch auch eine Landwirtschaft, die wirklich auch das Tier noch wahrgenommen wird. Nicht alles nur Massenproduktion. Wir haben auch das ganze Gemüsebaum, die Ernährungsseite her, wo noch sehr vieles wirklich auch liebevoll noch gemacht wird in herkömmlichen Schritten. Also wir haben immer noch die Wahl zwischen dem und dem. Und das ist uns Schweizern ja auch sehr wichtig, dass dieses, wir machen da nicht mit, sage ich immer wieder, an gewissen großen Begebenheiten, sondern dass wir wirklich dieses kleine, feine behalten wollen und auch wertschätzen. Und das fällt dir so stark auf, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also die Sensibilität von Menschen hier ist halt eben anders. Also das ist nur meine Erfahrung im Vergleich zu Deutschland oder in Ungarn, wo ich mich natürlich immer wohlfühle. Und das ist, also Schweiz ist wie ein großes Dorf. Und Dorf zu leben, also Postleitzahl ist mittlerweile wesentlich besser als die mitgeborene genetische Code. Also wo man richtig lebt, das ist epigenetisch wichtiger. Weil, also wir haben nur eine genetische Substanz, womit wir auf die Welt gekommen sind, aber wir haben natürlich eine Postleitzahl. Und dann haben wir auch eigene Wahl oder eigene Muster von den Eltern. Aber wir können das natürlich absolut eigensinnig beeinflussen und sagen, nein, diese Postleitzahl gefällt mir nicht und ich will so und so leben, ja, und ich möchte nicht komplette Winter im Rahmen eines Zimmers verbringen, sondern ich möchte mal die Natur auch im Winter haben und so weiter und so fort. Also das ist schon viele komplexe Sachen Dorfleben ist wesentlich besser als Stadtleben. Großstadtleben ist nochmal wesentlich schlimmer.
Ein schönes Bild, was du da jetzt noch zeichnest. Und auch wieder mal schön zu hören, wie dankbar wir sind.
Das können wir auch natürlich mit unseren Organsystemen vergleichen. Wenn wir zum Beispiel an menschliche Histologie denken oder an Zellstrukturen und Gewebestrukturen von unserem Körper, dann sehen wir mal, wie zum Beispiel die Drüsenzellen in unseren Drüsen organisiert sind. Und gucken wir das an mit Hilfe von einem Lichtmikroskop, nur einfach auf lichtmikroskopischer Ebene. Oder vergleichen wir mit Flugaufnahmen von organisch archaische, also organische Dörfer, wo in wenn wir einen Dorfplan gucken und dann in der Mitte ist eine Kirche und dann die Gebäude haben eine spezielle Anordnung. Und wenn wir das gucken und vergleichen mit unseren Drüsenzellen, die sind ein und dasselbe. Aber wenn wir die pathologischen Veränderungen bei unterschiedlichen Organsystemen sehen, die Zellen sind gleich, alle kubisch, alle sieht gleich aus, die haben gar keine differenzierte Muster, morphologisch, ästhetisch, sogar funktionell, sehen komplett ähnlich aus. Und das vergleichen wir mit einer Wohnplantage sozusagen, wo die große Bauhaus-Typ-Häuser nebeneinander liegen und wo die Leute in einem großen Haus nebeneinander leben und das ist auch identisch. Also das heißt, in einer Großstadt zu leben mit einer komischen Architektur bedeutet auch pathologische Histobild bei unterschiedlichen Krebskrankheiten. Mhm. Also die Natur ist eigentlich auch hier ähnlich funktioniert, was pathologisch im Körper, auch pathologisch in einer Großstadt.
Jetzt sind wir gerade in ein anderes Gespräch reingerutscht, in ein anderes Thema rein. Das müssten wir auch unbedingt hier weitermachen, aber die Sendezeit ist schon vorbei. Ich möchte hier kurz zusammenfassen. Einerseits das erste Experiment mit der Corona-Maske. Herzlichen Dank für dieses Öffnen der Augen und der Sichtweise auf die Dinge. Da herzlichen Dank. Und das Zweite möchte ich auch sagen, Als Schweizer und lebender, gebürtiger Schweizer kommt man da auch immer wieder ein bisschen in die Demut und Dankbarkeit rein, wenn jemand von außen reflektiert, wie schön es wir in der Schweiz haben. Das herzlichen Dank, lieber Thomas Schebesteni, habe ich richtig ausgesprochen?
Ich bedanke mich auch, ja, und ich fühle mich hier wohl.
Super, danke herzlich. Danke. Wir machen noch eine weitere Sendung. Ja. Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich möchte ganz herzlich Danke sagen fürs Zuschauen. Bleiben Sie dran, wir machen bald wieder weiter mit weiteren Sendungen und bis ein anderes Mal. Auf Wiedersehen miteinander.